Ja, mit 14 oder vielleicht bin ich 15 gewesen, so ungefähr in dem Alter, ein ganz starkes Erlebnis gemacht, das ich nie mehr vergessen will und wo mir hilft im Umgang mit Menschen, die nicht immer glauben können. Ich mag mich erinnern, ich bin in der Stube gekocht, am Stubentisch. Ich habe mich vom Unterricht, den wir hatten, müssen, aus dem Sottelheft ins Reine schreiben. Damals hat man müssen noch beim Unti schön brav alles mitschreiben und daheim nachher in ein schönes Heft schreiben. Mir hat es schön, auch nicht viel schöner ausgesehen, aber ich habe das wirklich treu gemacht. Ich bin an dem Tisch gekocht und habe das Zeug aufgeschrieben, was ich weiss drin halt nicht mehr. Von einem Moment auf den anderen sind Zweifel in mein Herz gekommen. Das war so stark, dass der ganze Kinderglaube, den ich bis dort geglaubt habe, wie verflogen ist. Das war für mich eine total neue Erfahrung. Bei dem Tisch gehockt, alles hinterfragt und dachte, um was geht es da? Und wenn das alles nicht stimmt? Die Kämpfe oder die Zweifel sind einige Tage gegangen. Das war für mich so schlimm. Ich habe gekämpft, ich habe Gott gebeten, nimm mir die Zweifel weg, wenn es die gibt. Ich kann so nicht leben in diesem Spannungsfeld. Ich habe ein paar Tage beten gekämpft und mit der Zeit ist der Glaube wieder zurückgekommen. Das ist eine Erfahrung, wo ich gemerkt habe, Glauben muss man auch können. Glauben ist ein Geschenk. In diesem Spannungsfeld habe ich mich entschieden, wollen zu glauben. Ich habe Gott gebetet, ich will glauben. Fast wie der Petrus, hilf mir im Unglauben. Aber das war ein Kampf mehr. Und den Kampf werde ich nie mehr vergessen. Und es ist mehr, wie soll ich sagen, zur Mahnung, auch für mich selber, dass ich glauben kann, hat viel mit Gott zu tun in meinem Leben. Wo Jesus zum Petrus kommt und sagt, Petrus, ich habe dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Also wir brauchen selbst, dass wir können glauben, Gnade von Gott. Wir schauen heute eine Geschichte an mit dem Thomas. Thomas war ein Mann, der Glauben auch nicht immer ganz einfach gefallen ist. Übrigens dieser Jünger ja eigentlich auch nicht. Es ist die Geschichte aus dem Johannes. Johannes 20. Ich lese sie vor. Dario, kannst du drücken? Ich habe gerade kein Drücken da. Gut. Einer der Jünger, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei gewesen, als Jesus kam. Sie erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Doch er erwiderte, das glaube ich nicht. Es sei denn, ich sehe die Wunden von den Nägeln in seinen Händen. Berühre sie mit meinen Fingern und lege meine Hand in die Wunde an seine Seite. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen und diesmal war auch Thomas bei ihnen. Die Türen waren verschlossen, doch plötzlich stand Jesus genau wie zuvor in ihrer Mitte. Er sprach, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, lege deine Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an. Lege deine Hände in die Wunden an meiner Seite. Sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Mein Herr und mein Gott, rief Thomas aus. Da sprach Jesus zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Gesegnet sind die, die mich nicht sehen und dennoch glauben. Unsere Zweifel kannst du wieder... Genau, danke. Ehrlich gesagt finde ich es schon cool, dass der Johannes diese Geschichte uns aufgeschrieben hat. Weil Es ist eine Geschichte, die doch irgendwie ein Spannungsfeld aufzeigt, wo die Jünger damals hatten mit Jesus und wo wir heute ja irgendwo auch damit zu tun haben. Und ich finde es spannend und auch, ja, wie der Thomas reagiert. Da kommen die enthusiastischen Jünger zu ihm und sagen, wir haben Jesus gesehen, ist es so verstanden. Und der Thomas hat, man könnte sagen, die Frechheit oder die Ehrlichkeit und sagt, ja, das glaube ich euch nicht. Also, da müsst ihr schon selber sehen. Und das Sehen wird man vielleicht nicht einmal länger. Ich müsste Jesus auch können anlängen. Ich müsste ihn spüren, ich müsste das sehen. Wenn ich so ein persönliches Erlebnis mit Jesus würde machen, dann könnte ich vielleicht glauben. Es ist ja nicht so, dass die Jünger das Glauben sonst so rein gefallen ist. Alle zusammen haben eigentlich Mühe gehabt. Müssen Sie sich auch die Situation nur vorstellen. Die sind wirklich in dem Glauben auf Jerusalem mit Jesus, dass sie ihn zum König würden machen dort. Und dass sie mit dem eine neue Herrschaft würden aufrichten. In 3 Tagen zerplatzen eigentlich alle Träume von diesen Jüngern. Statt dass Jesus als grosser König gefeiert wird, wird er wie ein Schwerverbrecher in die Hände der Römer ausgeliefert, dann von den Juden und schlussendlich am Kreuz. Also ein Verbrechertod wird er erleidet. Vielleicht haben sie noch gehofft, jetzt steigt er gerade vom Kreuz ab und zeigt, dass er eben stärker ist, aber nein, er stirbt sogar. Und er bleibt tot hängen. Man muss ihn abnehmen, er stirbt, er ist tot, man hat seinen Leichnam in der Hand und er ist gestorben. Und sie legen ihn in ein Grab, man macht das Grab zu und die Geschichte könnte somit beendet sein mit Jesus. Wo dann die Frauen den Jüngern begegnen, Maria kommt und sagt, wir haben Jesus gesehen. Eigentlich haben alle zusammen sehr ähnlich reagiert. Zuerst haben sie nicht gewusst, haben wir jetzt mit halluzinierenden Frauen zu tun? Oder haben wir es jetzt mit einem Leichenmord zu tun? Oder ist Jesus wirklich auferstanden? Also die Zweifel haben die eigentlich alle gehabt. Darum haben sie gesagt, ja, da müssen wir selber schauen, sonst können wir es nicht glauben. Also wir tun ja oft den Thomas so anstellen, als wäre der das Thema, das so mühe mit Glauben. Irgendwo haben alle die Herausforderung gehabt. Wer ist denn Jesus wirklich? Ich weiss nicht, vielleicht kannst du dich heute Morgen auch mit dem Thomas identifizieren. Vielleicht bist du da und du hörst ständig von deinen Freunden oder von dem nebendran jetzt oder daheim, ja, ich lebe mit Jesus, Jesus ist mir begegnet und Jesus kann man spüren, man kann ihn fühlen. Und vielleicht kommt dir das alles so ein bisschen fremd vor und denkst, ich erlebe das gar nicht so, ich weiss gar nicht. Es fällt dir schwer, das können zu glauben. Eine Brücke zu schlagen, was der Jesus mit deinem Leben soll zu tun haben. Vielleicht kannst du das nachvollziehen, der Wunsch vom Thomas. Ich will nicht nur einfach dabei sein bei denen, die davon erzählen. Es müsste schon mit mir etwas passieren, dass ich einen Schritt machen könnte im Glauben. Der Thomas spricht ja eigentlich eine Schwierigkeit an. Nämlich die ganz einfache Schwierigkeit, wie kann man denn den Glauben beweisen? Wie kann man denn beweisen, dass Jesus lebt und mit mir unterwegs ist? Dass er auferstanden ist. Wie soll ich da meinem Nachbar klar machen? Meinen Freunden? Es ist ja nicht so, dass es gar keine Fakten gäbe über die Historik von der Person Jesus. Wir sind ja gerade einmal von Live-Kurs und es ist spannend. Dort nennen wir ein paar Fakten. Auch von Zeugen, die außerhalb der Bibel sind, die bezeugen, dass Jesus gelebt hat. Ich war an einem ganz spannenden Vortrag über die Ostern von einem Doktor, Thomas, heisst er, Thomas Schimmel. Das ist ein Physiker. Er hat schon verschiedene Preise gewonnen. Und das Thema war eigentlich Glaube und Wissenschaft, der Urknall und die Gottesfrage. Mega spannender Vortrag. Ihr könnt auch im Internet schauen, Dr. Thomas Schimmel. Es gibt viele YouTube-Filme von ihm. Er hat viele Fakten gebracht, wo, und sagt, in der Naturwissenschaft ist es ja nicht so, dass man eigentlich zur Erkenntnis käme, da kann es keinen Gott geben, sondern er sagt, es gibt immer mehr Naturwissenschaftler und Physiker, die zum Schluss kommen, je länger sie forschen, da muss etwas dahinter sein. Aber eben, schlussendlich, beweisen kann man nicht. Der Thomas geht einen anderen Weg. Man muss dem Thomas jetzt nicht wissenschaftlich beweisen, dass Jesus auferstanden ist. Der Thomas geht auf etwas anderes hin. Und das finde ich einen ganz spannenden Punkt, auf was der Thomas ausgeht. Der Thomas sagt eigentlich, ich will nicht in einer Religion nachlaufen, ich will nicht in einer Idee oder einfach in einer Philosophie oder in einer Lifestyle nachlaufen. Ich will Jesus begegnen. Ich will Jesus begegnen und wenn das passiert, dann kann ich glauben. Also, auf einem Weg könnte man sagen, die Art von Zweifel von Thomas hilft ihm, dass er sich wirklich fragt, um was geht schlussendlich? Was ist der Kern jetzt in seinem Weiterleben? Ist der Kern. Wenn Jesus lebt und auferstanden ist, dann wird mein Leben ganz anders verlaufen, als wenn das nicht passiert. Er übernimmt jetzt also nicht einfach eine Lebensform von seinen Mitstreitern, sondern er sagt, das ist mir egal, ich will Jesus begegnen. Ist das nicht genau der Kernpunkt? Auch das, wenn wir mit Menschen unterwegs sind, wir können schon versuchen, die vom Glauben zu überzeugen. Wir können denen den Kopf voll erzählen und quasseln. Eben die kann überzeugen mit meinen Argumenten. Ich weiss nicht, was ihr da für Erfahrungen macht. Ich glaube, nur jemand kann uns beweisen, dass es Gott gibt, nämlich Gott selber. Und das hat der Thomas erkannt. Wir können beten füreinander. Wir können beten, dass sich Gott uns offenbart. Aber schlussendlich ist die Offenbarung Gottes in unserem Leben der Punkt, wo mir eine Gewissheit gibt, dass Jesus auferstanden ist. Darum sind sicher auch unsere Lebenszeugnisse stark. Da, wo wir erlebt haben, können wir erzählen. Aber das Erlebnis muss jeder selber machen. Das merkt man auch mit dem Kind, wenn man christlich aufgewachsen ist. Irgendwann ist mein Kind zum Punkt selber gekommen, wo sie die Erfahrungen machen, jawohl, Jesus lebt, er ist schon verstanden. Sie müssen den eigenen Glauben entwickeln. Und wenn das nicht passiert, übernehmen sie den Glauben von den Eltern und irgendwann löst es sicher eine Krise aus. Über Jesus gibt es keine Enkel und Grosskind. Jesus hat nur Kind direkt. Jeder muss einzeln die Erfahrung machen. Und das können wir nicht abkürzen. Und das erkennt der Thomas. Und so finde ich die Geschichte mega spannend. Vielleicht kennst du auch Zweifel, aber vielleicht sind deine Zweifel anderer Natur. Du weisst, Jesus lebt, er ist auferstanden. Aber vielleicht kennst du so Zweifel wie, hat er mich wirklich angenommen? Bin ich wirklich sein Kind? Genüge ich denn auch wirklich? Oder vielleicht kennst du Zweifel, interessiert sich Gott denn wirklich für mich? Führt er mein Leben wirklich? Vielleicht wartest du schon lange auf Antworten, hast Fragestellungen, wo du nicht weiterkommst. Du fragst dich, wo bist denn du? Warum reagierst du nicht auf meine Fragen? Du hast vielleicht viele Fragezeichen. Vielleicht ist das oder das in deinem Leben passiert, wo du nicht kannst einordnen und du hinterfragst, wie Gott wirklich zu dir steht. Vielleicht geht es dir manchmal wie mehr. Warum lässt Gott so viel Leid zu? Oder wenn ich in der Bibel lese, im Neuen Testament, die vielen Zeichen und Wunder, dann lese ich so Verheißungen, die werden in meinem Namen das Gleiche tun. Und ich mich frage, ja Gott, wo ist denn die Kraft und die Autorität in meinem Leben, in unseren Gemeinden? Gelten die denn wirklich uns noch? Liegt es an mir? Mache ich etwas falsch? Selbstzweifel? Kennst du diese Art von Glauben, von Zweifel? Vielleicht glaube ich falsch? Vielleicht habe ich diese Erkenntnis noch nicht? Zweifel? Welche Zweifel plagen dich manchmal? Und was bräuchte ich, diese Zweifel loszulassen? Der Thomas hat gewusst, was er braucht. Er sagt, ich brauche Begegnung mit Jesus. Berührungspunkt. Was bräuchtest du, um Zweifel loszulassen? Kennen dir schon auch Zweifel manchmal? Schon. Bin ich nicht der Einzige. Gut. Eine Jesus-Begegnung. Vers 26. Jetzt kommt Jesus in diese Geschichte, in diese Situation hier. Spannend ist die Voraussetzungen. Da heisst, die Türen sind zu, verschlossen, verriegelt. Sie haben ja Schiss gehabt, die Jünger. Sie haben sich verkrochen im Fall. Haben sich eingeschlossen. Jetzt kommt Jesus in diese Situation. Und wenn wir das übertragen in mein Leben, Jesus kann jede Panzertür durchdringen, auch deine Tür. Vielleicht hast du auch so eine Tür, die zu ist. Du fühlst dich eingeschlossen. Selber. Vielleicht in deinen Zweifeln. Du willst die Tür auftun, neue Glauben, neue Schritte tun, neue Erfahrungen mit dem machen. Aber du hast vielleicht Furcht, Angst. Oder du bist so deprimiert, vielleicht so resigniert, dass du gar nicht weißt, wie du deine Tür könntest auftun. Vielleicht ist sogar dein Gebetsleben so lau und fad geworden. Weil du das Gefühl hast, meine Gebete sind eh kraftlos. Ich weiss gar nicht mehr recht, ob er mich gehört. Lass dich von dieser Geschichte ermutigen. Und wenn deine Tür noch so verriegelt ist, noch so zu, Jesus schafft es, die Tür aufzutun. Er schafft es, bis verschlossene Tür in dein Leben jetzt zu kommen. In deine Situation, in deinem Zweifelhaus hin. Auch wenn du dich vielleicht verkrochen hast innerlich. Er schafft es, dort drin jetzt zu kommen. Jesus sieht den Thomas. Jesus sieht die Bedingungen, die der Thomas stellt. Er hat die Bedingungen auch nicht gebetet, dazu Jesus. Wir lesen aber nichts von dem. Er hat die Bedingungen ja nur an seinen Jüngern, also seinen Mitbrüdern erwähnt. Ich brauche denn das, damit ich könnte. Es ist spannend, wie Jesus jetzt durch verschlossene Türen hinkommt. Also er kommt nicht mit einem Rambock und zerscherbelt einmal alles in deinem Leben hin, sondern er ist einfach da. Er ist da. Und jetzt kommt er mit dem Friedensgruß. Friede sei dir. Besser kannst du nicht begrüßt werden. Also nichts von, hey Thomas, was fällt dir eigentlich ein? Hat mir's doch gesagt, dass ich wieder will verstehen. Und wo ist denn eigentlich dein Glaube, Thomas? Und was fällt dir eigentlich ein, so ein bisschen zu denken von mir? Er kommt hier zur verschlossenen Tür und sagt, Friede, Friede. Friede ist das, was Vertrauen schafft. Wenn Gott dir die Hand streckt und sagt, schau, ich sehe dich in deinen Zweifeln, in deinen Ängsten, in deinen Nöten. Und wenn du dich noch zuhinderst in deine Höhle verkrüchst, ich komme hier, gebe dir die Hand und sage, Friede. Das ist der erste Schritt. Friede in deinem Herz. Ruhe über deine Fragen, über deine Zweifel, über das Nichtverstehen. Jesus kommt dort rein. Und jetzt geht Jesus so liebevoll auf die Bedingungen von Thomas ein. Er sagt, Thomas, leg deine Finger auf die Seite. Da, wo man eingestochen hat und Blut rausgekommen ist. Leg deine Finger da auf meine Wunde. leg deine Hände auf meine Hände, auf meine Narben. Was brauchst du, dass du mehr kannst glauben und Zweifel loslassen? Sag es Jesus. Er kennt es. Er geht so liebevoll auf dich ein, weil er will dich gewinnen. Er hat dein Vertrauen. Er will dich locken, in die Beziehung jetzt zu kommen, ganz stark. Und er macht alles dran, damit wir das Vertrauen zu ihm fassen. Er lässt sich sogar im Thomas Solo zeigen. Also nicht nur mit den Augen, sondern mit den Händen. Und das ist das, glaube ich, schon, was wir auch brauchen. Wir brauchen Berührungspunkte mit Jesus. Und vielleicht stehst du an einem Punkt, wo du sagst, Jesus, ich brauche wieder Thomas so einen Berührungspunkt mit dir, damit mein Glaube wieder aufflackert. Der sagt das, Jesus. Er hört das. Und er nimmt dich ernst. Es ist natürlich nicht von ungefähr, dass der Thomas in seine Wunde muss längen. Ich meine, an der Hand da, wo der Nagel drin ist. Eigentlich sagt Jesus mit dem Thomas, schau, ich bin für dich als Kreuz. Ich bin für dich als Kreuz. Ich bin gestorben für dich. Ich bin verstanden für dich. Ich lebe für dich, damit du jetzt auch kannst leben. Ich lebe und du sollst auch leben. Und das ist das Ermutigende an dieser Geschichte. Jesus begegnet dir und sagt, schau, ich habe alles gegeben, alles gemacht, damit du kannst leben. Und jetzt? Jesus hat den ersten Schritt da. Jetzt kommt die Herausforderung. Jetzt fordert Jesus den Thomas raus. So, Thomas, jetzt bist nicht mehr ungläubig, sondern glaub. Heute, wenn ihr Gottes Stimme gehört, verstockert eure Herzen nicht. Ich finde das ganz spannende Passage in dem Text. Was heisst denn das? Das heisst doch, Jesus führt mich in Situationen ein, wo er mich freisetzt, dass ich mich entscheiden kann, ob ich jetzt will glauben. Vorher bin ich in einer Situation, wo ich es nicht schaffe zu glauben. Ich stelle Bedingungen, Jesus geht darauf ein, er nimmt mich mit und er stellt mich an einen Punkt und sagt, so und jetzt entscheid. Thomas, du kannst entscheiden, ob du jetzt weiterhin, willst du wieder einen Schritt zurück machen, in deinen Zweifeln verharren, oder ob du einen Schritt machst an meiner Hand und glaubst. Wenn das nicht möglich wäre, würde doch Jesus und Thomas nicht auffordern, glaub jetzt. Das heisst, es gibt in meinem Leben Situationen, wo Jesus mir an Punkte anstellt, wo es mir jetzt möglich ist, Entscheidungen zu fällen. Wollte ich glauben oder bleibe ich lieber in meinem Zweifel, in meinem Kleindenken hin? Und da fordert uns Jesus raus, einen Schritt zu tun. Und das hat natürlich Konsequenzen in meinem Leben. Ob ich mich dann herausfordern und sage, jawohl, Jesus, ich bin zwar noch nicht der Glaubensheld, aber ich fange an, mich auf den Weg zu begeben, dir Vertrauen, Glauben, Schritte zu tun, wo ich muss lernen loslassen, wo ich es nicht mehr immer in der Kontrolle habe, wo ich aber weiss, du bist mein Herr, und weil du sagst, ich soll einen Schritt tun, dann mache ich es. Manchmal hören wir es ja nicht einmal so gut. Und wir haben das Gefühl, ja, hat er überhaupt gerufen? Auch dort braucht es manchmal nur mehr Mut, einen Schritt zu tun, auch wenn wir es vielleicht gar nicht so sicher sind. Dann braucht es den Schritt vom Vertrauen, dass er mich korrigiert im Unterwegs. In welchen Bereichen in deinem Leben stellt dich Jesus vor Entscheidungen? Glaub oder zweifelst weiter? Glauben wie ein Kind. Ich überlege, soll ich jetzt den Titel nehmen, stark im Glauben oder glauben wie ein Kind? Glauben wie ein Kind finde ich entlastender. Glauben wie ein Kind. Jetzt sagt Jesus etwas, was uns vielleicht noch mal könnte ja verwirren. Er sagt, Thomas, jetzt, wo du gesehen hast, kannst glauben. Glücklich sind aber die Menschen, die können glauben, auch wenn sie nicht sind. Wollt jetzt damit Jesus sagen, ich will mich dir gar nicht zeigen, muss eben so blind glauben? Da glaube ich nicht. Eigentlich sagt doch Jesus, oder könnte man sagen, jawohl, ein Mensch, der kann glauben, dem geht es einfach ringer im Leben. Oder? Wenn ich kann glauben wie ein Kind, vertrauen, das Urvertrauen da ist in meinem Leben, dann geht es mir ringer. Wenn ich nicht immer um jede Entscheidung muss kämpfen und ringen, wenn ich mich nicht ständig hinterfrage. Also wäre doch das Ziel, in einen Glauben jetzt kommen, wo es mir nicht ständig muss beweisen, dass Jesus lebt und da ist und dass es gut meint mit mir. Sondern dass das dickes, fettes Vertrauen zu Jesus kann wachsen. Dass er da ist, dass es gut meint, dass ich mit ihm unterwegs bin, dass ich genüge. Ohne ständig die Beweise müssen haben. Die Regel und ich sind jetzt 25 Jahre geheiratet in diesem Sommer. Das ist eine Silberhochzeit. Wir haben schon viel erlebt miteinander. Aber mit der Zeit kommt mir in so ein Vertrauen in eine Beziehung hier, wo ich nicht mehr jeden Tag muss mich hinterfragen, liebt sie mich noch, liebt sie mich nicht mehr? Wie hat sie mir heute gezeigt, dass sie mich liebt? Und wenn ich es nicht mehr weiss, muss ich wieder fragen, du liebst mich du jetzt heute, weil ich es nicht gehört. Das wäre doch ein Ausdruck von Unsicherheit. Oder vielleicht auch ein Ausdruck, dass etwas in unserer Beziehung wirklich nicht so ganz top ist. Natürlich, in einer Beziehung muss man dranbleiben, man muss arbeiten, man muss investieren. Also muss, man darf. So ist es auch mit Jesus. In dieser Beziehung wachsen wir leben drin. Und ich muss nicht ständig mehr hinterfragen in dieser Position. Das befreit, das macht mich frei, macht mich mutig, vorwärts zu gehen. Weil das Urvertrauen zu ihm da ist. Das hätte ja bei den Jüngern auch müssen wachsen. Wenn wir jetzt sehen, Jesus geht mit den Jüngern auf den Berg, auf den Ölberg. Und dort heisst es, vorher sie verlor. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder. Allerdings hatten einige noch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist die Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Und das gilt noch heute. Auch die Jünger müssen lernen, dort reinwachsen. Und das darfst auch du. Du darfst lernen, in den kindlichen Glauben einwachsen. Und da wollen wir einander ermutigen. Manchmal müssen wir auch füreinander glauben oder einander ermutigen. Komm, mach doch den Schritt. Auch wenn du jetzt noch nicht siehst, wie es rauskommt. Aber es tut doch gut, einmal einen Schritt zu machen, wo wir noch nicht alles wissen. Weil dann merken wir auch, ob unser Glauben verhebt oder nicht. Dann müssen wir manchmal einander herausfordern. Manchmal müssen wir füreinander glauben. Und füreinander beten. Und so miteinander als Gemeinschaft unterwegs sein. So wie das die Jünger gemacht haben. Die zweifelt haben, haben sie mitgenommen. Und die geglaubt haben, haben die vielleicht noch nicht so haben können glauben, mit auf den Weg genommen. Und für das ist Gemeinschaft ein wichtiger Teil. Jesus will uns in so einem kindlichen Glauben einführen. In der Beziehung, wo einfach einen starken Boden gibt in all dem, wo wir mit dem werden erleben. Wir haben ja noch eine Definition, was denn Glaube ist. Glaube als Gegenüberstellung von Zweifel. Hebräer 11. Überhaupt der ganze Hebräerbrief ist sehr spannend. Also vor allem das Kapitel 11, wenn ihr etwas über Glauben lesen wollt. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Also eben, wenn man es noch nicht sieht. Weil unsere Vorfahren diesen Glauben hatten, stellt Gott ihnen in der Schrift ein gutes Zeugnis aus. leben wir in diesen ständigen Zweifeln. Glaube ich, ein bisschen wie wenn wir die Handbremse angezogen haben, auch beim Autofahren. Es riecht immer ein bisschen und es ist einfach ein bisschen murksiger. Die Bremsen sind da schneller durch, man braucht viel mehr Service. Jesus wird uns ermutigen, die Bremse loszulassen, in die Fülle einzuwachsen, die er für dich parat hat. Er kommt in deine Geschichte, durch verschlossene Türen, kommt mit Frieden, er fordert dich raus, aber wir sind auch gefordert, dann einen Schritt auf ihn zuzumachen. Er zieht und lockt uns da draus. Als Gemeinde gibt es ja so Schritte, wo wir gefordert sind. Also wenn ich jetzt ans Bauen denke, die ganze Baugeschichte mit so viel Geld, das ist auch eine Art Glaubensschritt. Und unser Umgang mit Geld zeigt ja auch etwas aus über unseren Glauben. Weil dort wird es ja dann so praktisch, weil Geld haben, setzen wir gleich mit Kontrolle über dem Leben behalten. Kein Geld mehr haben heisst ja, ich habe Kontrolle nicht mehr, ich weiss nicht, was passiert, ich verliere meine Sicherheit. Als Leitung sind wir da gefordert, zu glauben, den Weg zu gehen. Und jedes Einzelne von uns. Und dann wird es vielleicht ja ganz konkret mit der Frage, Jesus, was willst du denn, was mein Beitrag ist? Und dann plötzlich habe ich das Gefühl, da werde ich ja gefordert. Da muss ich Glaubensschritte tun, wo mir Mühe macht. Kontrollen abgeben. So geht es, glaube ich, in unserem Leben immer wieder Punkte, wo wir vor Entscheidungen stehen. Jesus sagt, Thomas, glaub. Ich lade dir Zeit, zu Jesus zu kommen, Minuten, zwei, einfach für dich, über das Gehörte nachzudenken, über den Text. Vielleicht merkst du, dass in deinem Leben ein Schritt dran ist, dass du in einem Punkt eine Entscheidung fällen sollst. Zweifel loslassen, der bringt das Jesus. Und ich schließe dann mit dem Gebet. Jesus, du hörst jedes Gebet und alle unsere Gefühle siehst und kennst sie, kannst etwas damit anfangen, unsere Gedanken. Danke, dass du so liebevoll Schritte auf uns zumachst, dass du jetzt auf jedes Gebet reagierst, wo gerettet ist. All die, die Zweifel gebracht haben, dass sie die Zweifel wirklich ablecken und ersetze sie du mit Glauben, Jesus. Wenn wir jetzt an einem Punkt stehen, wo wir merken müssten, jetzt entscheiden, einen Schritt zu tun. Ermutig ist, die richtige Entscheidung zu fällen. Und ich merke, da werde ich aber vom Glauben gefordert. Danke, dass du uns dort drin begegnest und uns nicht im Stich lässt. Danke, Jesus, dass wir dürfen glauben wie Kind. Einfach, ohne Druck. Und dann bitte ich gerade für diese Woche, was wir einfach Begegnungen mit dir haben, die uns ermutigen, unterwegs zu sein. Amen.